Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung des Abenteuerfilms Fountain of Youth, der am 23. Mai 2025 auf Apple TV Plus startet. Und weil wir ein bisschen Angst hatten, dass es so ein Film ist, der vielleicht irgendwie untergeht, weil er eben auf Apple TV Plus startet und außer irgendwie uns keiner das hat, haben wir uns gedacht, wir müssen mal ganz dringend drüber sprechen. Danke auch an Timo für den Hinweis, dass der aktuell da erscheint. Ja, und wenn es um den Jungbrunnen geht, dann ist ganz klar, dass hier zwei Leute drüber sprechen müssen, die da auf jeden Fall mal dringend Bedarf haben. Moinsen Sven.
Moin.
Ich bin der Andi und habe die große Freude, mit dir heute über den Film zu sprechen. Der sieht ja schon auf dem Plakat aus, wie als wäre Indiana Jones jetzt irgendwie 20 Jahre jünger oder hätte ein Remake bekommen. In die Richtung geht's auch, oder?
Ja, absolut.
Absolut. Im Zentrum stehen John Krasinski, das ist quasi Indiana Jones, er heißt hier bloß anders. Das ist dann noch Natalie Portman, dann haben wir noch Isaac Gonzalez und auch ein Domhnall Gleeson. Teilweise also offensichtlich auch ein Star Wars Revival ein Stück weit. Also hier steckt eine Menge drin, nur halt eben gar kein Disney, was man bei Indiana Jones und vor allem Star Wars erwartet hätte. Hier steckt viel anderes drin und vielleicht willst du uns lieber Sven mal erzählen, was da konkret drin steckt.
Also es ist ein bunter Mischmasch aus einem kleinen Ticken Indiana Jones, aber es geht eher so in diese Vermächtnis der Tempelritter-Reihe mit Nicolas Cage. Damit kann man es, glaube ich, besser vergleichen.
Wenn ihr auch der Meinung seid, dass der Sven das hier super gut zusammengefasst hat, dann kommt gerne mal rum auf Spotify und lasst da einen Kommentar. Beliked uns, beschert uns, was auch immer uns, gerne auch auf der sozialen Plattform eures Vertrauens oder zum Beispiel auch auf YouTube, da geht das überall. Und dann könnt ihr uns zum Beispiel auch sagen, was ihr davon haltet, was hier Guy Ritchie ist es ja in dem Fall, der hier die Regie geführt hat, da so abgeliefert hat. Und ich meine, es klingt ein bisschen generisch, so muss ich sagen, ne? Wenn ich sage, es kommt daher wie andere Sachen. Denn auch hier ist der namensgebende Fountain of Youth dann ja eigentlich auch so ein Ding, dem man hinterherjagt. Wie heißt das nochmal? Das ist doch, du bist ja der Filmexperte hier.
Was meinst du, Schnitzeljagd?
Nee, es gibt doch immer dieses eine Gimmick, was dem der Abenteurer oder der Protagonist hinterherjagt für den Film. Und dann ist das letztlich so auch der immer so der ausschlaggebende Faktor, warum man jetzt zum Beispiel die Szene wechselt oder eben eine Storyentwicklung eintritt. Wie heißt denn das? MacGuffin. Dankeschön.
MacGuffin, ja.
Ja, also Fountain of Youth ist doch letztlich irgendwie, ne, weiß ich nicht. Haben wir sowas nicht? Oder ist es ein bisschen raffinierter, Sven? Was meinst du?
Als ich so die Story gelesen habe, Abenteurer, Crew, Schwester auf der Suche nach dem Jungbrunnen und werden dann auch von diversen Gangstern, Polizisten und sonst was gejagt, dachte ich mir, oh, ich weiß nicht, aber unter Guy Ritchie könnte das Ganze doch tatsächlich echt Spaß machen, habe mir den Trailer angeguckt und ich muss sagen, das ist seit langem mal wieder ein Trailer gewesen, wo ich dachte, hey, das sieht gar nicht so schlecht aus, auch wenn es jetzt halt schon eher eine abgedroschene Sache ist. Aber vielleicht bringt er ja den benötigten Pep zurück ins Abenteuer-Genre.
Das ist ja auch so ein bisschen das Problem. Also ich meine, den letzten größeren Film, den wir da hatten, war einfach der letzte Indiana Jones. Und das ist jetzt per se, also der ist gar nicht so scheiße, wie er von vielen gemacht wird. Gerade wenn du quasi als junger Mensch mit eher wenig Filmerfahrung in dieses Genre startest, dann ist der schon ganz okay. Und das ist vielleicht auch bei dem Film hier gar nicht großartig anders, außer dass er halt in der Neuzeit spielt. Aber so richtig neu erfinden tut er das Rad natürlich auch nicht.
Nee.
Vielleicht sind es ja die Figuren, die uns hier so ein bisschen hinterm Ofen hervorlocken. Im Zentrum steht ja John Krasinski und den mag ich ja eigentlich. Wie sieht es denn da bei dir aus?
Ich mag den auch gerne. Also ich mochte ihn in 13 Hours als Jack Ryan. Gut, dann hat er ja eher als Regisseur war er ja mehr tätig. Aber ich habe mich echt gefreut, den wieder zu sehen, weil der, ja, der kommt auch in den Interviews immer super sympathisch rüber und das macht Spaß bei dem zuzuschauen und ja, ich hatte da, also jetzt keine mega Erwartungen, aber ich war schon gespannt, was er da abliefert.
Er gibt hier den Protagonisten Luke Purdue oder Purdue oder was auch immer, hat damit praktischerweise denselben Nachnamen wie seine Schwester Charlotte, die ja von Natalie Portman gespielt wird. Und bei ihm ist es halt so, Also so richtig sympathisch ist er nicht. Machen wir uns nichts vor. Er ist schon noch ein Arsch und er tötet auch und er kann aber auch gut kämpfen. Und wir sehen gleich zu Beginn des Films eine Verfolgungsjagd, wo er mit einem Moped oder was auch dann wirklich in engen Gassen zwischen vielen Menschen so rumfährt. Und ja, er sagt, hier geht mal alle beiseite und so. Aber wenn ihr nicht beiseite geht, seid ihr halt tot. Das ist dann euer Problem. Und das zieht sich so ein bisschen durch den ganzen Film durch. Also er ist sehr, meine Meinung zu ihm war sehr ambivalent, möchte ich sagen. Ja, ist er denn aus deiner Sicht ein Charakter, den der Film tragen kann? Ist er gut gelungen?
Ich finde, das Problem hat man, ich meine, der fängt relativ zügig an mit der doch ganz, also auch gut gemachten Verfolgungsjagd in Bangkok. Was ich so das Problem hatte nach den ersten 20 Minuten war, dass ich mich einfach so reingeworfen gefühlt habe, wie als wäre das schon der zweite Teil. Also es gibt kaum Charakterentwicklungen, die brauchen wir jetzt auch nicht so unbedingt, aber du erfährst halt fast nichts über die Charaktere, als ob du schon alles weißt. Mhm. Und das hat mich so ein bisschen gestört, aber ich finde, also der kann den Film durchaus tragen. Also ich hatte damit echt keine Probleme. Auch so mit der, ja gut, dieses Geh aus dem Weg, das macht Indie und das machen alle anderen auch. Ich habe da jetzt nicht irgendwie so an Kollateralschäden gedacht, muss ich zugeben.
Ja, aber es ist ein guter Punkt, dass du schon über die alles weißt. Ein bisschen was erfahren wir ja im Laufe des Films, so ist es ja nicht. Und da gibt es eben auch seine Schwester Charlotte, gespielt von Natalie Portman. Und die haben scheinbar früher schon immer mal zusammen irgendwelche vergleichbaren Abenteuer erlebt. Es wird hier und da mal angedeutet, irgendwelche Situationen werden im Film rekapituliert, die wir selbst nicht kennen und auch nicht gesehen haben als Publikum. Aber die haben schon irgendwie eine gemeinsame Geschichte. Sie hat sich allerdings irgendwann zur Ruhe gesetzt und ist inzwischen, zumindest zu Beginn des Films, eben keine Abenteurerin mehr, die auch im Zweifel Kunst stiehlt, um sie wie mit anderem zu verkaufen, sondern sie ist Kuratorin in einem Museum. Und sie ist Familienmama und fast hätte ich gesagt, cool, ihr habt es geschafft, die einzige weibliche Figur im ganzen Cast zur Mama zu degradieren, die lieber, ihr kleines, beschauliches Weltbild hat. Das wäre dann so lange der Fall gewesen, bis eben irgendwann Esme in den Raum tritt. Esme ist eine der Antagonistinnen, vorgespielt von Isa Gonzalez und die ist ein bisschen tougher, aber auch die muss manchmal auch vor allem sexy sein, was jetzt nicht so hundertprozentig ständig ausgespielt wird, also sie wird jetzt nicht komplett sexualisiert, wir haben jetzt keine Buttshots oder so, aber auch sie, sag ich mal, hat jetzt die komplexeste Figur abbekommen. Wir haben dir unsere beiden Frauenfiguren gefallen, die beide relativ viel Screentime haben.
Ja, ich fand die cool, ich fand die tough, beide gut, Gonzales kämpft mehr und schießt mehr und prügelt sich da durch, aber auch da hätte mich einfach ein bisschen mehr Background echt interessiert. Also man kriegt zwar auch, klar kriegst du die Motive mit, warum sie auch auf der Jagd nach dem Jungbrunnen ist, aber ja, mir fehlt da einfach, ja, dass man, und wenn es nur eine Viertelstunde ist, einfach tiefer in die Charaktere eindringt, ne, das ist okay, das ist blöd, dass man die Charaktere eher kennenlernt als, ja, mir hat da einfach ein bisschen die Tiefe gefehlt. Aber ich muss jetzt sagen, die waren beide tough und ohne Portman wäre der gute Krasinski auch nicht so weit gekommen. Also sie ist da schon eine Hilfe und ihren Sohn. Aber ja, es ist halt, du hast schon so einen kleinen typischen Frauschen am Herd-Vibe. Das stimmt ja.
Jetzt schreit das irgendwie alles, was du sagst, so ein bisschen zwischen den Zeilen ständig Franchise, Franchise, mehr, gib mir eine Origin, ich will ein Prequel und ein Sequel und die ganze Trilogie und die Serie, die sich kein Mensch anguckt.
Und Aufkleber, T-Shirts, und Aufkleber. Alles.
Alles. Gibt es das her oder ist es dafür einfach wirklich viel zu generisch?
Dafür ist es leider, muss ich sagen, wirklich viel zu generisch. Also ja, ich muss es immer wieder sagen, man hätte das langsam aufbauen können, dann hätte sich vielleicht ein Franchise durchsetzen können. Man muss mal gucken, wie er jetzt ankommt, ob sie dann sagen, wir machen weiter. Das Ding war ja ordentlich teuer, also 180 Millionen habe ich gelesen. Das ist schon ein Wort und die haben auch an Originalschauplätzen gedreht. Also da wurde schon gekleckert und geklotzt. Ja, ob es für ein Franchise langt, ich denke, das werden die Zuschauerzahlen ergeben.
Nun ja, also wir sollten auf jeden Fall noch erwähnen, dass wir hier auch diesen von Domhnall Gleeson gespielten Owen Carver haben, der letztlich dafür sorgt, dass das Ganze überhaupt möglich ist. Dieser Owen, der ist nämlich richtig, richtig, richtig reich. Und das merken wir auch. Denn ich habe ständig da gesessen, mir die Szenen angeguckt, zu denen ich dann im Detail gleich nochmal was sagen möchte. Aber ich habe mir ständig gedacht, alter Falter, das kostet doch gerade ein scheiß Geld. Also was verbrennt die hier eigentlich gerade an Geld? Nicht nur Manpower und Reisekosten, sondern auch Privatjets und irgendwie Autos und Ausrüstung. Und dann muss man mal eben noch ein versunkenes Boot von vielen Metern unterm Wasser hochheben und so. Mit auch einer riesen Crew. Das verbrennt ja mega das Geld. Und das muss ich dann auch erstmal hinnehmen. Aber recht schnell wird klar, dass Owen Carver, also diese Figur, eben sehr viel Geld hat. Ich weiß gar nicht, ob er sie die geerbt hat. Ich glaube schon. Und das ist halt dann Geld, das für diese ganzen Expeditionen und das Finden dieses Jungbrunnens überhaupt notwendig ist. Und er hat noch also er gibt noch ein paar Details, die man zu ihm sagen könnte, die werde ich jetzt hier nicht verraten. Aber eigentlich muss er jetzt, also richtig viel muss er auch nicht machen, ne? Also der kriegt jetzt auch nicht so die umfangreichste Rolle zu spielen, oder?
Nee, was auch schade ist. Mhm. Weil auch du erfährst über ihn ein bisschen, was sie erzählen, was im Flugzeug, was er eigentlich so beruflich macht. Und ja, da hätte ich mir halt auch ein bisschen mehr gewünscht. Das zieht sich leider durch den ganzen Film.
Ja. Ach komm, dann wären wir, bevor wir uns hier ständig wiederholen, von wem wir gern mehr gesehen hätten, denn wir haben insgesamt schon einen großen Cast. Ich meine, Stanley Tucci spielt hier mit. Ja, der ist zu sehen. Dann gibt's einen Inspector vom CIA oder was auch immer, gespielt von Erin Moyet oder so. Und jetzt könnte ich noch 30 weitere Namen vorlesen. Also es ist kein kleiner Cast und die haben auch alle mehr oder weniger was zu tun. Und bei allen ist jetzt dieses Zentralproblem, das wir eigentlich mehr wissen wollen, nicht gelöst. Dann will ich aber auf jeden Fall nochmal auf so ein bisschen so die Logik fragen. Kommen. Ich bin durchaus bereit, hier komplett Logik hinten anzustellen, weil das halt einfach ein Abenteuerfilm ist und naja, es geht um den Jungbrunnen und ich sag mal so, sollten sie ihn finden, ist die Jungbrunnen-Geschichte garantiert eine magische Geschichte und auch das bin ich irgendwie bereit zu schlucken. Was ich dann aber immer ein bisschen schwierig finde, ist so, ich sag mal so, wir sind irgendwo, es ist halt einfach ein Abenteuerfilm. Wir wandern verschiedene historische, wichtigere und weniger wichtigere Schauplätze ab. Und es gibt, also wir sind irgendwann in Ägypten. Man sieht es übrigens auch auf dem Poster, deswegen ist es so ein halber Spoiler. Und ich will jetzt nicht so genau sagen, was da alles passiert. Aber wer schon mal bei den Pyramiden von Gizeh war, der weiß, dass das da nicht so aussieht wie in diesem Film. Der weiß, dass es eine mit Touristen vollgeballerte Sache ist. Da gibt's Imbissbuden, da gibt's Fotografen, da gibt's Leute, die sich auf dem Kamel fotografieren lassen wollen und Leute, die dich auf dem Kamel fotografieren und dann wird da halt eben noch Papyrus verkauft und eben das komplette Programm der guten Laune, was Touristen halt so wollen. Dass das Ding weitläufig abgesperrt ist, da keiner rumrennt, dass das quasi so halb in der Wüste ist, aber man sieht am Ende schon Kairo, also das sieht man dann schon, das ist immerhin nicht schlecht. In vielen anderen Filmen stehen die Pyramiden einfach mitten in der Wüste. Da siehst du einfach, und das ist glaube ich auch an vielen anderen Stellen so, wenn wir halt einfach teilweise ganze Städte auseinandernehmen, gefühlt, das ist halt ein US-Film. Das ist ein US-Film für US-Amerikaner, die noch nie was gesehen haben außer ihres eigenen Bundesstaates und vielleicht mal in Florida Urlaub machen waren, aber die noch nie auch nur im Ansatz eine Ahnung davon hatten, wie es im Rest der Welt aussieht und für die das dann auch Ägypten ist. Und für die ist London auch nur diese drei Sehenswürdigkeiten und die Straßen, die es gibt. Das schon. Also das ist die Zielgruppe, finde ich, wird recht schnell klar, wenn man sich mal Gedanken macht, wie halt einfach hier die Welt präsentiert wird. Und ja, wie auch so die der Verschwendungswahn auch generell, ist alles Einwegprodukte hier in diesem Film. Vom alles ist ja Einweg. Also wollte ich mal zum Thema gemacht haben, dass das hier ein Film ist für ein Publikum, das bereit ist, links und rechts die Scheuklappen anzulegen.
Ja, aber das hast du schon so nach einer Viertelstunde dachte schon, okay, gut, am besten schaltest du wirklich dein Gehirn komplett aus und guckst dir das Ganze einfach nur an. Weil es ist ja auch, wenn sie da mit dem Hubschrauber dann vor den Pyramiden einfach landen und natürlich brauche ich jetzt keine Szene, wo man dort anruft und fragt, ob man in die Lufthoheit eindringen darf und vielleicht direkt vor den Pyramiden landen dürfte. Ich habe damit eigentlich auch keine Probleme, aber das mit diesem Wegwerf, weil ich habe sowieso Money, das ist schon, also das ist schon, das sticht schon wirklich raus. Das da, ja, gibst du recht.
Es sind so, also ich meine, Guy Ritchie ist ja derjenige, der es inszeniert hat und das ist alles Teil seiner Inszenierung und insofern ist es auch vielleicht was, was man erwarten kann, wenn ich hier kurz drüber nachdenke. Ich müsste jetzt mal gerade überlegen, ich habe tatsächlich eine ganze Menge Guy Ritchie-Filme in den letzten Jahren gesehen, der hat ja durchaus einiges produziert. Wir denken da, die Gentleman-Sachen, Snatch, Bube, Dame, König, Gras sind so die Klassiker, aber was ich vor allem auch gesehen habe, war der Operation Fortune, der Cash Shark, den habe ich auch gesehen. Und das waren alle Filme, die wussten mich auf jeden Fall zu unterhalten. Den Warfare, Ungentlemanly Warfare habe ich noch nicht geschaut. Aber das sind ja alles Filme, die alle so ein bisschen in dieser Art der Präsentation, sage ich mal, gehen. Und insofern ist es vielleicht auch nichts Überraschendes. Dieses ganze Gang-Ding kommt hier für dich gar nicht durch. Das ist doch, finde ich, aber Guy Ritchie-typisch. Hast du das vermisst?
Ja, also ich fand so die letzten Filme eher schwach. Gerade so im Vergleich zu den Klassikern, die ich alle wirklich sehr, sehr gerne schaue. Und wenn du das dann vergleichst, denkst du dir, ja, okay, irgendwie hat er seinen Pep irgendwie ein bisschen verloren. Das merkst du auch so an den Dialogen. Die sind zwar jetzt nicht Pornofilm-Niveau, aber wirklich abheben tun sie sich auch nicht. Da, ja, ich meine, du siehst, dass es ein Guy Ritchie-Film ist, aber ja, mir haben auch so ein bisschen diese Guy Ritchie-typischen Charaktere gefehlt. Und du hast zwar Gangs, hier die Mafia, die die thailändische Gang.
Stimmt, die gibt's auch noch. Oh genau. Gott, es gibt wirklich viele Antagonisten in diesem Film. Ja.
Die da auch noch rumspringen, aber da sticht halt auch keiner irgendwie heraus. Also das ist was, das hast du innerhalb von 2 Tagen wieder vergessen.
Absolut. Und das klingt tatsächlich über Sven auch schon so ein bisschen nach so einem Fazit. Ich will es eigentlich gut meinen hier. Das war ein Film, der ist ja nicht scheiße. Der sieht gut aus, der ist gut gespielt. Und das ist ein netter, kurzweiliger Abenteuerfilm für mal eben abends, Sonntagabend weggucken. Dafür ist der super. Aber der bleibt nichts hängen. Der hat keinerlei Raffinesse. Ob der jetzt im Kino hätte, ja, er hätte im Kino laufen können, aber ich bin mir sicher, dass er, weil da eben dann doch nicht diese Zugpferde dabei sind, also weil eben jetzt hier kein Brad Pitt oder so in der Hauptrolle ist, wäre das vielleicht auch was gewesen, was im Kino auch ein bisschen untergegangen wäre. Jetzt weiß man nicht, vermutlich ist hier Apple wieder produzierend beteiligt gewesen. Und ja, insofern ist das eigentlich auch mein Fazit. Kann man gucken, muss man aber nicht. Erst recht nicht, wenn du schon verschiedene andere Abenteuerfilme gesehen hast.
Ja, es fehlen halt auch die Highlights. Also du hast, die Action sieht gut aus. Du hast ab und zu mal 1, 2 kleine Einschüsse, aber das Ding ist ja ab 12 und dafür ist die Action auch toll fotografiert und du siehst alles, das ist alles gut. Aber ja, auch so das Finale, da fehlte mir einfach ein Highlight. Irgendwas, das Finale ist groß aufgebaut und es sieht auch, die Effekte sehen auch super aus, kann man wirklich über gar nichts meckern. Aber es ist nichts, was irgendwie sich von diesem Einheitsbrei wirklich abhebt. Und das ist sehr schade.
Ja, vielleicht wäre da ein bisschen mehr Mut gut gewesen. Irgendwas, ja. Also auch wenn man mal so über die Horroraspekte in Indiana Jones nachdenkt, die ja dann im Nachhinein verhältnismäßig gewagt sogar sind, wenn wir hier mal den Vergleich auch zu dem Film ziehen wollen. Das wäre auch ein Aspekt gewesen. Der hätte hier in dem Film auch funktioniert. Warum ist im Finale nicht noch ein großer Horroraspekt drin? Und ich rede nicht von einer wandelnden Mumie.
Ja, ich denke halt, es ist wirklich der FSK geschuldet, dass die wahrscheinlich gesagt haben, okay, gut, wir machen jetzt wirklich was so im Stil von Vermächtnis der Tempelritter und damit kann man es eher vergleichen als mit Indy, weil Indy ist da schon ein bisschen brachialer, auch so mit der Gewalt, finde ich.
Dann könnten wir jetzt zu einem ganz brachialen Ende auch kommen, lieber Sven. Ich vermute mal, dein Fazit ist damit auch bereits gezogen, oder?
Ja. Kann man gucken, muss man nicht, ist aber... ist eine nette Zeitverschwendung. Und nett ist auch, so finde ich, der passende Ausdruck. Es ist nett, mehr nett.
Liebe Hörende, wir haben hier zuletzt durchaus einiges von Apple TV Plus besprochen. Auch unter anderem den Murder Robot, da war ich mit dabei. Jetzt gerade schaue ich die neue Staffel von Foundation, der wirklich wahrscheinlich aktuell besten laufenden Science-Fiction-Serie. Ja, okay, Strange New Worlds ist auch geil. Okay, aber eine der beiden besteren. Und wir machen hier generell eine Handvoll Apple TV Plus Besprechungen und wenn euch, lieben Publikum, gefällt, was wir hier tun, wenn ihr davon mehr wollt, dann gebt mal Bescheid, denn wir haben einen sehr umfangreichen Vorabzugriff auf nahezu alle Apple TV Plus Inhalte, teilweise Monate bevor sie erscheinen. Wir könnten das hier noch schon ganz ordentlich ausbauen. Kommt da gerne mal rum auf tele-stammtisch.de/discord oder eben auf Spotify in den Kommentarbereich, YouTube-Kommentarbereich, auf unsere Webseite oder eben einfach auf Social Media und teilt uns mal mit, ob ihr mehr wollt von solchen Besprechungen und auch natürlich, wie ihr Fountain of Youth fandet, der mit seiner PG-13 bereits am 23. Mai 2025 gestartet ist. Yo, danke dir, Sven.
Ja, ich hab zu danken.
Tschüss.
Tschüss.